willkommen und Jumbo zum Honigtags Folge 117 mit einer besonderen Folge, denn wir sind gereist ins Land des Honigdachses und wir, das sind in diesem Fall Fabian. Hallo Fabian. Jumbo, Fabian.
Hallo.
Ja, Fabian, wir kennen dich noch, also wer, die treuen Zuhörer werden dich noch kennen aus der Folge, wo wir über die Bitcoin Core Entwicklung gesprochen haben. Die nächste Frage ist, was machen wir hier eigentlich? Warum nehmen wir hier aus im Land des Honigdachs? Kannst du dazu was sagen?
Ja, es begab sich, dass hier eine BTC++-Konferenz ausgerichtet wurde mit dem Topic Open Source. Bisschen breiter gefasst als die meisten Bitcoin++-Konferenzen. Aber mich hat sie auf jeden Fall sehr angesprochen. Nicht nur ein spannendes Land, eine neue Community zu kennenlernen, aber auch ja so ein breiteres Thema, wo ich eine Talk-Idee hatte, die ich schon lange noch geben wollte und wo die nie irgendwie so richtig irgendwo reingepasst hat. Und genau, deswegen bin ich hier gekommen. Und
ja, also hier, wir müssen ja sagen, wir sind in Nairobi. In Kenia gelandet. Ich weiß nicht, haben wir das schon gesagt? Wir waren jetzt hier 3 Tage Konferenz und eben war die Abschlussfeier, die Award-Verleihung und du kamst danach zu mir und meintest, hast nur den Kopf geschüttelt und so gegrinst und hast gesagt, ich habe sowas noch nie auf einer Entwicklerkonferenz erlebt. Wahrscheinlich werdet ihr es jetzt gehört haben schon, weil ich die Aufnahmen des Abschluss verwendet habe hier zur Einleitung dieses Podcasts, aber wir sind noch auf so, ich bin in so einer Mischung aus, ich bin total durch und unglaublich euphorisch. Vielleicht hört man sogar noch die Musik, 2 Stockwerke tiefer.
Die beste Wummern noch.
Ja. Ja, also es ist, also wir sind ja auf der BTC++ in Nairobi und die ist jetzt durch und es war einfach unglaublich. Auf ganz, ganz verschiedene Arten. Und das wie guter Brauch und alte Sitte, wollen wir das mal kurz ein bisschen zusammenkratzen, was uns da ganz frisch an Erinnerungen und Erlebnissen geblieben ist. Also du wusstest ja gar nicht, dass ich komme. Ich habe dich hier so ein bisschen überrascht und wir haben das spontan entschieden, dass wir jetzt hier eine Folge aufnehmen. Du hast den ersten Talk gemacht und warst gleichzeitig ja auch Jurymitglied vom Hackathon, wo eben die Award-Verleihung war jetzt zum Schluss und wonach er dann auch noch die Party ist, von der wir, glaube ich, einiges erwarten können. Vielleicht mal zur Einordnung. Kenia ist relativ hochgelegen, weswegen wir auch so ein bisschen gefröstelt haben. 55 bis 56 Millionen Einwohner, ungefähr 6 Millionen in der Hauptstadt Nairobi. Und ist vor allen Dingen berühmt, wenn man sich so ein bisschen mit Bitcoin und Finanzen auskennt, für M-Pesa, das mobile Bezahlsystem.
Ist auch ein Tech-Hub, muss man sagen. Also innerhalb von Afrika gilt es auch als ein starkes Zentrum für Technologie, für Entwicklung generell.
Was waren denn so Gründe für dich oder was waren Erwartungen, die du hattest, als du hierher gekommen bist?
Ich hatte ehrlich gesagt keine so großartigen Erwartungen, außer dass ich halt noch nie so richtig in Afrika war. Also nur sehr nördlich in eher touristischen Gegenden und deswegen, das haben ja auch viele Leute hier zugestimmt, das zählt nicht so richtig. Und deswegen wollte ich generell einfach mal so das Land kennenlernen und halt natürlich die Bitcoin-spezifischen Eindrücke dazu und die Entwickler-Community. Das ist halt was, wo ich noch nicht so viel direkten Kontakt mit den Leuten hatte, aber wo ich einfach wahrgenommen habe, dass da ein starkes Wachstum war. Also durch B-Trust, Dada Devs, so diese Organisationen, das war auch klar, dass die hier sein werden. Und das war für mich interessant, da Leute face-to-face kennenzulernen, also auch Leute, die in Bitcoin Core sich jetzt schon engagiert haben. Alles so eher so in den letzten Monaten entstanden. Und genau, das war so die Motivation, plus halt eben so ein bisschen egoistisch, diesen Talk, den ich schon irgendwie seit mehreren Jahren gefühlt im Kopf hatte, den einfach mal rauszuhauen. So, das war auch für mich eine sehr spannende Motivation.
Ja, und der ist sehr gut angekommen. Man könnte dich als Chief Meme Operator der Bitcoin Plus hier in Nairobi bezeichnen. Wir gehen da gleich drauf ein. Von meiner Perspektive aus war es so, ich hatte ja in der letzten Folge über meine Erfahrung gesprochen, wie es ist, in Sachsen mit Leuten über Bitcoin zu sprechen. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das anders wird hier. Deswegen habe ich mich so sehr drauf gefreut. Das war das eine, wieder mit Leuten zu sprechen, wo ich vielleicht eher das Gefühl habe, dass sie tatsächlich Probleme sehen, die sie mit Bitcoin lösen wollen und daraus so eine Macher- und Optimistenstimmung und wir machen das jetzt einfach irgendwie. Das war so ein bisschen meine Erwartung und ich hatte das, als diese Bitcoin in Afrika-Doku vor einiger Zeit rausgekommen, ich weiß nicht, ob du die gesehen hattest, für NZZ-Format. Da hatte ich damals gesagt, dass ich die gesehen habe und das hat mich so ein bisschen angezündet, weil ich dachte, oh, in Afrika, da scheint ja einiges zu gehen und zu passieren. Und deswegen dachte ich so, na ja, wenn jetzt hier eine BTC++ in Nairobi ist, ist das ja der Grund, hier mal hinzufahren. Plus dann noch ein bisschen, ich werde noch weiter recherchieren, aber das war so meine Motivation. Und ich muss sagen, ich bin, das ist schon jetzt mehr als übererfüllt. es war wirklich, ich hab überlegt, es könnte sein, dass es die beste Konferenz war, auf der ich jemals war. Ich war noch nie von früh bis spät und habe mir die Talks angeguckt und mit so vielen Leuten gesprochen. Und vielleicht liegt es daran, dass es auch die internationalste Konferenz war und dass es, wir haben uns so getroffen und waren dann da auf einmal, ja, gehen wir jetzt abends essen und dann sitzt man halt zu zweit da. Und sonst bei den Bitcoin-Konferenzen ist immer so eine Traube an Leuten, die man kennt aus dem deutschsprachigen Raum oder noch angrenzende Gebiete. Und dann muss man mal gucken, wie verteilt man sich auf die Autos und gibt es in dem Restaurant noch Platz für 17 Leute oder so. Und hier waren wir irgendwie ja mit so einer Handvoll anderen Leuten, die Exoten aus der westlichen Welt. Und es war einfach 90% plus Leute aus Afrika da. Und zwar aus, mit was für Leuten haben wir gesprochen? Aus Kenia natürlich, aber Somalia, Tansania, Kamerun, Senegal, Ghana,
Uganda,
Malawi, Südafrika. Also es ist wirklich, es war so faszinierend. Und jeder hatte eine interessante Geschichte zu erzählen. Und jeder hat irgendwie was gemacht mit Bitcoin. Und jeder war so in diesem Thema drin. Du hast es ja schon gesagt, Open Source, ein relativ offenes Thema. Aber ich habe auch das Gefühl, es war genau das richtige Thema für diesen Ort, weil das einige Leute abgeholt hat, die eigentlich mehr aus der Open Source Szene kommen. Ich habe mit jemandem gesprochen aus Kamerun. Der ist 3 Tage, hat die Anreise gedauert und das Flugticket $1,500. Und das ist, also das ist die ungefähr das Doppelte, glaube ich, was der günstigste Preis war, den ich gesehen habe, um hierher zu fliegen. Und auch doppelte Zeit, die das braucht. Also die Leute sind hier wirklich mit einer Energie hergekommen und mit einer Macherstimmung und Erwartungshaltung und Optimismus. Ich bin richtig aufgeladen davon.
Also ich muss sagen, das ist für mich eigentlich definitiv die positivste Konferenz, auf der ich je war, glaube ich. Insbesondere in Bitcoin-Entwicklerkreisen, aber auch generell. Also selbst diese großen Konferenzen, ich glaube bei der Nashville-Trump-Konferenz war auch viel Excitement, aber auf eine ganz andere Ebene. Das ist schwer vergleichbar. Also hier die Leute und vor allem halt technische Leute sind wahnsinnig begeistert, entweder an Bitcoin schon arbeiten zu dürfen oder sind wahnsinnig motiviert, in Bitcoin zu arbeiten, an Open Source zu arbeiten und bringen das auch wirklich komplett rüber und stecken einen halt mit dieser positiven Einstellung an. Und der Vergleich zu den typischen Entwicklerkonferenzen in Europa und USA ist halt, dass da halt ein großer Prozentteil schon ein bisschen eher so ältere Haudegen sind wer Softwareentwickler ist und ein paar Jahre auf dem Buckel hat, der wird das wahrscheinlich kennen, dass man anfängt auch irgendwie immer nur noch so die Probleme zu sehen, dass man sich auf Twitter dann die Argumente um die Ohren gehauen hat oder auch ohne dass man es möchte, trotzdem um die Ohren gehauen bekommt. Und das war hier gar nicht der Fall. Also da waren einfach nur alle total positiv, wollten einfach sich einbringen, wollten wissen, wie sie das am besten machen können. Und das war wirklich Wahnsinn.
Nigeria habe ich, glaube ich, noch vergessen aufzuzählen. Also vielleicht kommen noch ein paar Länder dazu, aber ich gebe dir total recht. Und was, glaube ich, auch wirklich ein wichtiger Faktor war, ist, dass es eben hier stattfindet und man auf einmal auch im Alltag außerhalb der Konferenz so unter ganz anderen Bedingungen lebt. Ich meine, wir waren essen und waren uns danach einig, dass es eine gute Entscheidung ist, für einen Weg von weniger als 500 Metern ein Uber zu holen im Dunkeln. So, die Infrastruktur ist ja anders. Auf der Konferenz wurde gefragt, wer von euch, für wen ist das USSD-Protokoll noch irgendwie ein Thema? Und da gingen echt viele Hände hoch. Und ich erstmal so, USSD-Protokoll? Weißt du, was das ist? Kannst du den Namen? Das ist dieses, wenn du mit Stern und Raute irgendwelche Zahlen eingibst im Handy, das ist so ein ganz einfaches Kommunikationsprotokoll. Aber ich habe auch mit Leuten gesprochen, die sagen, na ja, ich komme halt aus dem Land, da hat die Regierung hat das Internet abgeschaltet und wir waren alle abgeschnitten, selbst die Banken waren abgeschnitten von Kommunikation. Und dann habe ich halt angefangen, so zu überlegen, was baue ich denn und wie kann Open Source dabei helfen? Und das ist schon, das muss man auf eine gewisse Art erleben. Und also mein erstes Erlebnis war auch, ich bin am Flughafen angekommen nachts und der Fahrer, der mich abholen sollte, ist halt nicht aufgetaucht. Und dann stehst du da mit dem Koffer und da lauern viele, die dich irgendwie mitnehmen wollen. Und dann habe ich aber ein offizielles Taxi gefunden. Aber weil natürlich eigentlich die Fahrt schon bezahlt war, hatte ich jetzt irgendwie kein Geld getauscht. Und der hat mir einen Hotspot aufgemacht. Und dann habe ich Tando benutzt. Tando ist hier quasi der Dienst, womit man sich mit Bitcoin in das M-Pesa-Netzwerk einwählen kann. Und man zahlt einfach in Bitcoin und die Zahlung wird dann über Tando mit M-Pesa gemacht. Und schwupps, hatte ich mein Taxi bezahlt. Ich konnte fahren und das war die erste. Also manche Sachen funktionieren hier extrem reibungslos.
Da wäre es mal vielleicht nochmal erklären, was M-Pesa war, oder? Das haben wir jetzt noch nicht.
Haben wir nur gesagt, na, dieses mobile Bezahlsystem.
Okay, ich weiß nicht, wie viel die Leute...
Gut, do it. Mein Kopf ist schon schwamm ein bisschen.
Ja. Also M-Pesa hier ist im Prinzip ein Bezahlsystem, was halt auf Telefonnummern basiert. Und man hat dann einen Account, der mit einer Telefonnummer verknüpft ist. Es geht halt vor allem um kleine Bezahlbeträge. Da gibt es dann halt auch sowas, wo man eine Rechnung bezahlen kann, zum Beispiel im Restaurant oder im Laden. Und das für sich genommen funktioniert ziemlich gut. Und dann obendrauf gesetzt gibt es Tando und Tando hängt sich halt einfach da rein und man bezahlt halt einen Lightning-Invoice und dann bezahlt man halt eben damit die M-Pesa-Rechnung beziehungsweise sendet Geld an eine Telefonnummer hier in Kenia.
Plus, man ist total privat dabei, denn auf der M-Pesa-Rechnung erscheint nur Tando als Zahlungsanbieter. Man muss sagen, also ich glaube 2007 ist M-Pesa gestartet und hat das Land ja auch revolutioniert und mittlerweile gibt es ich habe so eine Grafik gesehen in einer Folie. Ich würde sagen, die Hälfte der afrikanischen Länder haben ähnliche mobile Bezahlsysteme, Momo. Und Tando gibt es, glaube ich, seit 2 Jahren.
Ja.
Und das war zum Beispiel ein sehr großes Thema. Diese Tando-Geschichte, die ja wirklich auch, muss man sagen, ein Erfolg ist so bisher, wie die mittlerweile auch Projekte eben, die Open-Source-Idee in anderen Ländern inspiriert, die dann auch wieder ähnliche Lösungen bauen und sogar Lösungen, die dann nicht nur in einem Land funktionieren, sondern über mehrere hinweg. Und jetzt der Hauptpreis war es im Hackathon, glaube ich auch. Da hat jemand innerhalb von 2 Tagen eine Lösung gebaut, der war aus dem Senegal, oder?
Der hat gerade quasi Cross-Border-Payments gemacht, basierend auf in einer ähnlichen Lösung wie M-Pesa und Tando. Also Tando ist schon wirklich so eine Inspiration auch für viele Leute hier in verschiedenen Ländern. Du hast angesprochen, hier sind viele unterschiedliche afrikanische Länder präsent und deswegen hat auch dieser Hackathon-Gewinner so viele angesprochen. Ich muss da überhaupt erst noch mal fragen, so wie relevant ist das für euch? Ich habe da ein paar Leute gefragt als Judge, weil ich mir selber da gar nicht so eine passende Meinung dazu bilden konnte, aber da war schon wirklich so die Meinung, dass das wirklich sehr hilfreich ist, weil es gibt halt, wie gesagt, den PESA hier und es gibt vergleichbare Systeme in anderen Ländern, aber zwischen den Ländern dann hin und her zu schicken, also das M-Pesa von Kongo ist nicht kompatibel mit dem M-Pesa in Kenia, das heißt auch nicht M-Pesa in Kongo und dann halt eben als dazwischen den Lightning Bitcoin als Layer zu benutzen, um diese beiden zu connecten, das war im Prinzip die Idee von dem letztendlichen Hackathon-Gewinner. Und er hat das auch für zumindest ein paar Paarungen von Ländern, hat das schon funktioniert.
Und es war der größte Hackathon ever, laut den Organisatoren. Also du warst ja schon auf mehreren BTC++, aber 37 Teams haben insgesamt mitgemacht.
Ja, es ist natürlich auch ein bisschen ein Effekt von den besseren AI-Tools, dass es auch mehr Möglichkeiten gibt, weil viele Leute sich das mehr zutrauen, auch mal nur mit 1-2 Stunden nebenher dann auch ein Projekt zu machen, glaube ich. Aber ja, es ist wirklich, also als Judges hat uns das wirklich das Leben auch nicht einfach gemacht. Wir es sind auch lang nicht alle Judges durch alle Teams durchgekommen. Es gab so eine initiale Runde, wo man eigentlich alle sich mal für 3 Minuten präsentieren lassen sollte. Das ist ja schon alleine, wenn man überhaupt gar keine Friction hat, dann sind es ja schon fast 2 Stunden. Und natürlich war das nicht alles reibungslos. Die waren alle so an verschiedenen Tischen und hatten dann die Zahlen da aufgestellt und so. Und aber letztendlich sind wir dann über so einen 2-Schritt-Prozess dann, es gab ja dann nochmal quasi eine Vorauswahl an Finalisten und die haben dann nochmal präsentiert. Genau, da sind wir dann, glaube ich, auch mit den Richtigen dann am Ende rauskommen.
Ich hatte auch nochmal ein Gespräch mit einer, die hat jetzt, glaube ich, keinen Preis bekommen, eine junge Frau auch eben aus Malawi und die hat auch gesagt, als sie nach Kenia gekommen ist, sie hat 6 Kreditkarten mitgehabt, wo sie weiß, auf jeder sind mindestens $150, keiner hat hier funktioniert, wurde einfach abgelehnt. So, und sie hat auch so andere Zahlungen, die einfach aus irgendwelchen Gründen nicht funktionieren. Und sie sieht auch nicht, warum das nicht funktioniert. Und hat, ich kann mich leider, ich müsste die Aufnahme erst nochmal hören. Ich habe mit so vielen Leuten gesprochen und alles. Aber das war, also so diese Geschichten zu hören, mit was die Leute im Alltag wirklich zu kämpfen haben, auch dass sie sagen, ein Bitcoin-Node laufen lassen bei mir im Ort, überhaupt nicht denkbar. So, uns fehlt die Technik, uns fehlt die Infrastruktur, das Internet fällt aus, Strom ist irgendwie so ein Thema. Bei anderen sieht es aber wieder ganz anders aus. Ich habe gelernt, in Nigeria ist das mit dem mobilen Bezahlen halt viel einfacher, weil sie ein sehr gut ausgeprägtes Bankensystem haben. Da ist zum Beispiel so, kein Konto zu haben, überhaupt kein Problem. Und sie ist eher so instant. Wie SEPA jetzt, Instant-Zahlungen sind möglich, wohingegen eben in Kenia das über den Mobilfunk abgewickelt wird. Okay, aber lass uns mal, wir haben schon ein paar Mal angeteased, lass uns mal auf Platz 2 zu sprechen kommen. Das ist die Überleitung, denn Platz 2 ging an ein Projekt namens Robin. Und man könnte sagen, in gewisser Weise, das ist zu einem Teil auf deinem Mist gewachsen, Chief Meme Officer Fabian, denn du hast am Anfang diese ganze Konferenz eröffnet eben mit diesem Vortrag, wo du, wie ich finde, auch wirklich einen guten Punkt gemacht hast. Du hast gesagt, wir brauchen weniger Batmans oder nicht alle sollen Batmans sein im Open Source Space, sondern wir brauchen viel mehr Robins. Kannst du vielleicht nochmal sagen, was war genau dein Gedanke dahinter?
Ja, genau. Also es ist zunächst mal auch zurückzuführen auf persönliche Umstände. Also als ich angefangen habe, Bitcoin Open Source beizutragen, hatte ich so das Gefühl, die Leute, die natürlich am einfachsten Funding bekommen und die auch am meisten so Recognition bekommen und die Review bekommen, das sind halt die, die ein großes Projekt haben, das ihnen quote-unquote gehört und wofür sie verantwortlich sind und wo jeder den Namen mit ihnen verbindet. Und so die logische Schlussfolgerung daraus war, ich brauche mein eigenes großes Projekt, das super wichtig ist und von allen gemocht wird und dann wird das Funding kommen, dann wird das Review kommen und so weiter. Und das habe ich über die Zeit gelernt, dass das definitiv nicht der einfachste Weg ist, reinzukommen, weil das für jemanden, der neu ist, selbst wenn es ein erfahrener Entwickler ist, sehr schwer ist einzuschätzen, was denn eigentlich wirklich ein relevantes Projekt ist, wo es wirklich möglich ist, auch was zu machen aus der Position eines Newcomers, was dann auch wirklich Relevanz hat. Und dann zusätzlich ist dann noch so, dass wenn man ein Newcomer ist, dann hat man natürlich auch noch nicht irgendwie so gewisse Reputation aufgebaut. Man kennt die Leute noch nicht so gut, die Leute kennen einen noch nicht so gut und dann ist es auch schwieriger mit dem Review. Und deswegen so die Sache, die ich bei anderen gesehen habe über die Jahre, die funktioniert hat und die ich auch schon unstrukturiert vielen Leuten so an die Hand gegeben habe, die mich zum Beispiel beim BitDev Socratic Seminar gefragt haben, so wie kann ich denn anfangen, was ist ein guter Weg, um zu starten, ist, dass ich gesagt habe, sucht euch doch irgendwie ein Projekt, was schon Momentum hat, was akzeptiert ist, dass es wichtig ist und wo jemand dran arbeitet und versucht, die zu unterstützen. Und das ist eben die Analogie zu Batman und Robin. Batman ist jemand, der ein wichtiges Projekt hat und daran arbeitet. Und das ist aber immer so, dass es zwar von außen so aussieht, als würde diese Person alles im Griff haben und man bräuchte keine Unterstützung, aber letztendlich brauchen alle immer Unterstützung. Ressourcen sind wahnsinnig knapp im Open-Source-Bereich und dann kann man eben sich selber ins Spiel bringen als jemand, der Robin ist, der erstmal zum Beispiel Review contributed und daraus wird sich entwickeln, dass man selber auch ein Experte an diesem Thema wird und auch dann eigene Pull-Requests dann beisteuern kann. Und ich habe es halt viele Male gesehen, dass dann die Leute ebenfalls Funding bekommen haben für die Contributions an diesem Projekt, weil die Leute, die Funding rausgeben, die sind auch, die wissen ganz genau, dass dieses Projekt nicht von einer einzelnen Person gesteuert und umgesetzt werden kann. Und der Batman dann in dem Fall des Projekts, der kann er natürlich auch Endorsement geben für jemanden, der schon ein bisschen gezeigt hat, dass er unterstützen kann. Und teilweise ist es auch sogar so gewesen, dass dann halt der Batman irgendwie Lust hatte, was anderes zu machen und dann halt der Robin zum Batman wurde. Und das ist, ja, man gibt halt eben sehr viel von diesem Upfront-Arbeit, die nötig ist, um so ein Batman-Projekt zu haben, gibt man erstmal ab. Aber es ist halt ein viel einfacher Weg reinzukommen und ermöglicht halt, glaube ich, den Einstieg wesentlich einfacher. Und das war im Prinzip die Idee, die ich präsentiert habe. Lisa hat das als ersten Vortrag genommen und ja, es hat halt wirklich sehr viel Resonanz gefunden. Ja, also es ist wirklich absurd, muss ich sagen. Also zunächst mal ist es gefühlt so, dass wirklich jede Person auf dieser Konferenz inzwischen mir irgendwie im Vorbeigehen zumindest irgendwie Hallo gesagt hat und gesagt hat, ich fand deinen Vortrag cool oder ich kenne dich von Bitcoin Core, ich habe mal eine Frage oder so. Dieses Meme mit dem Batman und Robin hat sich halt irgendwie so durchgezogen. Also es waren dann so die Vorträge, die danach kamen, da haben es die Leute dann irgendwie so aufgegriffen und haben gesagt, so hier, das ist hier der Batman, dann jetzt irgendwie heute zum Beispiel 256 Foundation haben ihre Präsentation geändert und haben dann so ein KI-generiertes Bild mit reingenommen mit Batman in ihre Präsentation, mit Batman und Robin und haben gesagt, wir brauchen Robins für unser Projekt. Wirklich ziemlich verrückt. Und dann halt im Hackathon, das eine Projekt hat halt eben auch diese Sache aufgegriffen und quasi das zu einem Projekt gemacht. Also ich würde sagen, noch andere Projekte haben das auch schon so als Inspiration genommen für das Problem, was sie lösen wollten, aber das Projekt, was den zweiten Platz gemacht hat, hat den auch mitgemacht, weil sie einen sehr positiven Ansatz gewählt haben, um das umzusetzen.
Und tatsächlich ja auch, wo ich sage, ja, ich sehe das auch als Problem, denn die Idee, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, von denen war, es ist ja gar nicht so leicht, was zu finden, wenn du jetzt startest als Open-Source-Entwickler und sagst, ich will hier irgendwo was beitragen, ich möchte gerne ein Robin sein. Dann musst du erstmal gucken, wo genau kann ich mich denn einbringen? Und was sie gebaut haben, ist so eine Browser-Extension war es, glaube ich, die dein GitHub oder wo du selber eingibst, was kann ich denn? Was habe ich gelernt? Und dann, ich glaube, ein bisschen KI im Hintergrund. Und dann sagt die, ja, ich habe hier bei Bitcoin mal geguckt, Bitcoin Core, glaube ich. Das sind alles offene Stellen, wo du mit deinen Fähigkeiten vielleicht was beitragen könntest. So. Und das, muss ich sagen, ist finde ich auch total nachvollziehbar, dass nicht jemand, der jetzt reinkommt und motiviert ist, an irgendwas gerät, wo er sich einfach so überhebt und dann verzweifelt und dann wieder aufhört. Aber habe ich es richtig dargestellt?
Ja, also ich meine, ich habe in meinem Vortrag auch schon so ein bisschen praktische Tipps gegeben, so wie kann man denn das passende Batman-Projekt finden, aber das war natürlich so ein bisschen manuelle Arbeit und ich wollte auch, also ich habe zwar am Ende auch einen KI-Slide gehabt und was sie gemacht haben, sie haben das aber einfach ja sehr gut umgesetzt, indem sie gesagt haben, okay, wir nutzen halt KI eigentlich für das, wo es in meiner Meinung auch am besten einsetzbar ist, um halt Informationen zusammenzufassen und zu matchen und Schnittmengen zu finden. Das heißt, eine KI schaut sich halt verschiedene Open-Source-Projekte an und jemand, der halt interessiert ist, an Open-Source zu contributen, entweder einem speziellen Projekt oder vielleicht auch offen, an welches Projekt das wäre, gibt quasi rein, was sie können, was sie schon gemacht haben. Das kann natürlich rausgezogen werden aus einem GitHub-Projekt oder kann man CV theoretisch hochladen. Das haben sie jetzt alles nicht so genau implementiert, aber die grundsätzliche Idee ist halt sehr, sehr gut, dass halt eben das gematcht wird und dass halt gesagt, okay, ist jemand, der irgendwie Internet-Infrastruktur-Erfahrung hat und dann der kann dann halt im Network-Layer in Bitcoin Core vielleicht am besten contributen in diesem Thema, was gerade vielleicht irgendwie Hole-Punching oder so, was da gerade vielleicht noch gar nicht so in Bitcoin Core sichtbar ist, aber was halt gerade in Delving Bitcoin zum Beispiel diskutiert wird dann halt die Leute darauf aufmerksam machen und sagen, hier, das ist eine gute Schnittmenge so, schau doch mal da, ob das nicht was ist für dich zum Contributen. Und die Browser-Extension war als Delivery Mechanism jetzt gar nicht mal so entscheidend, sondern es ist wirklich dieser positive Ansatz, die KI für Education, für Knowledge Management zu benutzen, um die Leute dann wirklich auch schneller an den Punkt zu bringen, wo sie dann effektiv sein können.
Wobei man muss ja sagen, das ist schon ein vergleichsweise abstraktes Thema gewesen. Also ohne Frage ist das eine Problemlösung. Aber was ich halt auch toll fand, es gab echt viele Ansätze, die wirklich, wo du gesehen hast, das ist hier quasi das Problem liegt auf der Straße oder fährt auf der Straße, könnte man sagen. Und wir bauen da jetzt eine Lösung dafür und schaffen irgendwie ein Interface. Ich spreche gerade über Platz 3, Nairobi 2 ist, glaube ich, der Name. Wo ich auch sage, das ist super Präsentation am Ende. Es kann man gleich noch sagen, da hat jemand gesagt, naja, die Fahrer hier haben das große Problem. Also Nairobi ist halt infrastrukturell wirklich schwierig. Alles läuft über die Straße, Autos, kleine Busse, Motorräder und die Leute laufen da noch irgendwie zwischendurch ganz viele. Also es gibt keine anderen Fortbewegungsmöglichkeiten und es gibt deswegen halt auch sehr großen Stau zur Rush-Hour morgens und nachmittags. Und er hat gesagt, er ist selber jetzt viel unterwegs gewesen in letzter Zeit. Und das Problem bei den Uber-Fahrern zum Beispiel ist halt, dass die müssen ihren großen Teil abgeben ans Unternehmen und stecken dann aber teilweise im Stau und verdienen am Ende gar nicht so richtig viel für die Strecke, die sie gemacht haben, weil die halt sehr lange gebraucht haben und haben irgendwie keine Möglichkeit, darauf einzugehen. Und er hat eigentlich was für Nosta gebaut, quasi wie sich Fahrer und Leute, die gefahren werden möchten, zusammenfinden, hat direkt die App gehabt auf dem Telefon und hat das präsentiert und hat aber Bitcoin nur so als zusätzlichen vertrauensbildenden Mechanismus eingesetzt durch so einen Proof of Burn, glaube ich, genau, Mechanismus.
Das war auch ein großer Faktor dabei, wie beeindruckend das war, weil es ein ziemlich frisches Paper ist, was erst, glaube ich, vor 2 Monaten oder so, was wir auch im Socratic Seminar besprochen haben und was er eingebaut hat in das Protokoll, also in das Produkt. Er hat einfach schon auf sehr viele Problemfelder bedacht und abgedeckt mit der Lösung, mit neuartigen Technologien. Das war auf jeden Fall sehr beeindruckend, ja.
Ja, aber also die Idee war, man muss Bitcoin quasi verbrennen, beziehungsweise dann sind die nicht mehr erreichbar, sondern für die Miner irgendwie später abrufbar. Die sind nicht vollkommen verloren, aber indem man quasi bezahlt, dafür verhindert er, dass so Angebots-Spam entsteht, also ganz viele Angebote, die gar nicht genommen werden können und gleichzeitig auch auf der anderen Seite. Nee, war das eine Frage von dir, wie das? Vielleicht ist auch gar nicht so wichtig, aber das Interessante war oder was so richtig gut für ihn funktioniert hat bei der Präsentation ist, er hat so ein Modell, dass man als Fahrgast vorher angibt, ich möchte in dem und dem, für einen Kilometer bin ich bereit, so und so viel zu zahlen, minimal und bis maximal so und so viel. Also so eine Spanne und so ein Preisfindungsmechanismus, ne, dass dann irgendwie Fahrer sagen, natürlich, ich nehme natürlich am liebsten die mir viel für einen Kilometer bezahlen. Aber wenn ich gerade nichts zu tun habe, nehme ich halt auch den, der wenig bezahlt. Und da kam die Rückfrage, na, ist das nicht irgendwie übermäßig kompliziert, dass ich mich da hinstellen muss und ich muss erstmal eingeben, was ist es mir denn wert, pro Kilometer zu bezahlen, was ich so nachvollziehen kann. Und hat er aber gesagt, ich habe das heute Morgen meinem Taxifahrer erklärt. Er fand die Idee gut.
Das ist einfach eine sehr gute Antwort.
Ja, wo du denkst, so, naja, das sind die Leute, die das später ja wahrscheinlich auch benutzen sollen. So. Und wenn das, also ja, geh zu den Leuten, welche Features brauchen sie, welche finden sie nicht gut, rede mit ihnen. Und das war wirklich perfektes Timing, dass diese Frage eigentlich für ihn kam. Aber ich habe so viel gelernt darüber, mit den Leuten zu sprechen, was tatsächlich diese echten Probleme sind, auf die sie stoßen. Da gab es auch noch dieses andere Projekt oder den Wettbewerbsbeitrag oder das Team. Es war nur eine Person, Paul, der MC, auch ein sehr sympathischer Typ hier, tolle Moderation. Der hat Hodler hat er gebaut. Er ist gebürtig auch aus Nigeria. Und was er gebaut hat, ist eigentlich ja so time-locked Funds. Also er hat gesagt, du kannst den Bitcoin sparen und damit du nicht, wenn du Geld brauchst, nimmst du es einfach raus. Ja, dass du nicht verführt wirst, irgendwie das Geld eher auszugeben, weil irgendwas ist. Du sagst, ich habe hier am Ende, muss ich Miete zahlen oder sowas, ich spare da drauf und das ist halt alles timelocked und du kannst immer mehr einzahlen und am Ende kriegst du halt das Geld raus. Wo ich auch dachte eigentlich, okay, ja, finde ich jetzt gar nicht so spektakulär. Kann man halt irgendwie machen, du schmunzelst schon.
Ich meine, da muss man schon sehr disziplinlos sein, dass man sagt, ich sperre meine Schokoriegel in den Tresor und schmeiß den Schlüssel weg. Das ist so, also so ein bisschen ist es ja schon so. Ich meine, man kann sich auch Disziplin die Sachen nicht ausgeben, auch wenn sie verfügbar wären. Aber ja, es scheint wohl auch.
Aber das ist ein sehr europäischer Kontext, oder? Ich glaube, es gibt so die Leute, da kommt jemand an, der Cousin sagt, ich habe hier irgendwie Geld verloren, ich muss mir Schuhe kaufen, kannst du mir nicht was leihen oder so. Ich glaube, das sind so eher Situationen, wo das auftreten könnte. Weil das Spannende fand ich daran, ich fand es jetzt nicht so spektakulär, weil es irgendwie technisch möglich ist mit Bitcoin und ich genauso dachte, ja, brauche ich das jetzt? Und er hat aber gesagt, das ist das, was sie in Nigeria ohnehin schon benutzen. Du kannst dieses Angebot, hast du bei deiner Bank, dass du dir in der App verschiedene Sparziele einrichtest und da einzahlst und es gibt keine Möglichkeit, da ranzukommen.
Aber jetzt, wo du es sagst, jetzt habe ich es eigentlich. Das ist perfekt für die Privatinsolvenz. Du kannst es immer für 8 Jahre locken und dann gehst du deine Privatinsolvenz damit.
Ja, also das ist das Schöne an der Open-Source-Idee. Ne? Eine Idee ist draußen und dann entstehen schon 3 neue. Aber das fand ich so faszinierend. Er hat auch gesagt, man spart zum Beispiel auf die Miete in Nigeria, denn die Miete zahlst du jährlich, gar nicht monatlich. Und dann brauchst du halt dann irgendwie 1 Million, um die Miete zu bezahlen am Anfang des Jahres oder am Ende. Deswegen finde ich das so bemerkenswert, hier zu sein und mit den Leuten zu reden. Das wäre mir nie, weiß ich nicht. Sowas erfährst du ja sonst nicht, wenn die Leute nicht einfach davon erzählen, wie das ist und was immer. Und dann war dieses Projekt auf einmal viel naheliegender, weil das eben auch aus, die Erfahrung ist schon da, die Leute benutzen das eh schon so. Wir bauen das Ganze einfach nochmal auf Bitcoin, was ja auch hier eben bei M-Pesa und Tando so gut funktioniert. Die Leute sind gewohnt, mit dem Handy zu bezahlen. Und selbst als ich so ein bisschen diese App zum ersten Mal aufgemacht habe und die ist schon wirklich ganz simpel im UX und du kannst eigentlich nicht verloren gehen da drin. Die Händler, der Taxifahrer, die konnten mir direkt helfen, weil sie selber schon das Interface kannten und es einfach nur so geschickt in Bitcoin oder so eine Bitcoin-Brücke gebaut wurde, dass das absolut reibungslos war. Und da ist nichts von, wo ist jetzt hier, ich muss mir irgendwelche Seeds aufschreiben und was passiert, wenn ich auf den Knopf drücke und was bedeutet irgendwie, weiß ich nicht, Send und Invoice und so. So ganz viele Reibungspunkte, die man ja normalerweise hat, wenn man irgendwie mit Bitcoin interagiert. Und das ist so wirklich gut gelungen, das so einfach zu machen. So. Und deswegen glaube ich auch nochmal beim Thema Open Source, dass diese Idee jetzt so Früchte trägt und sich so ausbreitet, da war ich wirklich schwer beeindruckt. Also erst kam dieses Mobile Money, das funktioniert und das ist jetzt in Afrika nicht flächendeckend, aber schon wirklich, wirklich weit verbreitet. Und jetzt ist die nächste Stufe, ist Bitcoin baut auf dieses Mobile Money, nutzt irgendwie diese Infrastruktur und jetzt rollt sich das auch aus auf halb Afrika. Und das finde ich, wo ich sage, wow, vielleicht ist das genau so ein Momentum dieses Leapfroggings, wo in Afrika ja die Festnetztelefone übersprungen wurden. Man ist gleich zum Telefon übergegangen und dadurch ist die Infrastruktur da, zu sagen, okay, wir benutzen das zum Bezahlen. Und jetzt kommt Bitcoin da drauf und könnte vielleicht auch der Moment sein, wo wir so ein bisschen auf eine gewisse Art überholt werden in der westlichen Welt, weil wir halt unsere bestehende, ich meine, die Leute vom BTC++-Team aus den USA haben auch gesagt, naja, wir agieren schon auch noch manchmal mit Paper-Checks und so, auch denkt, ey, guck dir das an hier, Tando, das ist ein Quantensprung, so.
Ja. Also ich meine, das ist halt wirklich, es gibt halt hier einfach noch reale Probleme, die in Europa nicht so wirklich ein Problem sind, weil halt die Leute privilegiert sind, weil jeder eigentlich einen PayPal-Account haben kann und dadurch ist es dann viel schwieriger, eine Open-Source-Lösung in Gang zu kriegen und das ist halt hier viel, viel, viel häufiger der Fall, dass die Leute halt reale Probleme haben, wo es halt keine zentralisierte Lösung schon gibt, die gut passt und genau, das ist auch das, was wir im Hackathon gesehen haben. Das hat dann wirklich auch dazu geführt, dass ich halt auch viele Fragen stellen musste, um zu verstehen, was jetzt eigentlich das Problem, was gelöst wird. Weil wir kennen das Problem halt einfach noch gar nicht so.
Wo du von Hackathon nochmal sprichst, was auch wirklich beeindruckend war, ich habe das Gefühl, die Konferenz war nahezu 50-50 Männer-Frauen, was auch daran liegt und auch dass die Hacker-Teams, da waren unglaublich viele junge Frauen dabei, die Teams gebildet, die Teams gebildet haben und auch Preise abgeräumt haben. Und es gibt hier so ein Projekt, Bitcoin Dada.
Dada Devs.
Und Dada Devs, genau. Das sind zwei Projekte. Und Dada heißt Sister, Schwester auf Swahili. Und ich habe auch ein Interview mit der Gründerin geführt. Und was man halt auch wirklich merkt, ist, wie wichtig die Menschen sind in diesem ganzen komplexen System in Bitcoin und in dem Space, dass man sagt, natürlich ist das irgendwie toll, wir können jetzt trustless irgendwie interagieren, du musst niemandem vertrauen in Bitcoin, aber genau das ist das, was die Leute eigentlich brauchen, um reinzukommen. Und sie haben ja irgendwie Wege gefunden, auch um die Menschen zu begeistern dafür, Entwickler zu werden und sich mit Open-Source-Software auseinanderzusetzen und in Bitcoin was zu machen. Und es war wirklich, also verglichen zu den ersten Konferenzen, auf denen ich war, wo halt die Schlange vom Männerklo war und so eine, ja, man muss sagen, so eine Quotenfrau irgendwie da war, war das jetzt richtig erfrischend, dass es einfach ganz normal war. Es war so eine Mischung wie auf der Straße. Und das fand ich schon wirklich bemerkenswert. Ich kann mich nicht erinnern, wo ich schon mal so eine hohe, also so eine gleiche Quote gesehen habe.
Nee, also sowohl Entwicklerkonferenz als auch wo irgendwas mit Bitcoin draufsteht, habe ich noch nie so viele Frauen gesehen. Ja, und also wirklich ganz ganz klarer Unterschied auch, ja.
Und man hat gemerkt, die supporten sich halt auch richtig, richtig. Immer wenn eine von denen zumindest nominiert war auf der Shortlist oder sowas, ging ein Jubel durch den Saal und es ist eine Stimmung hier gewesen. Das war
Ich muss sagen, also ich kann wirklich nur empfehlen, die wird dann, weiß nicht, wann der Podcast rauskommt, aber eine Woche nach der Konferenz werden die Aufnahmen wohl rauskommen von der Konferenz. Und ich meine, mal also ich hoffe, dass sie die Aufnahmen auch rausgeben von der Announcement von den Gewinnern von dem Hackathon. Normalerweise kann man sich auch noch die Liste angucken von den Projekten und sehen, wer gewonnen hat. Ich würde aber echt empfehlen, sich das mal reinzuziehen, was da abging, stimmungsmäßig, als die ganzen Hackathon-Gewinner announced wurden. Also wirklich, da hat man nicht das Gefühl, dass man bei einer Bitcoin-Entwicklerkonferenz ist, aber wirklich im positivsten Sinne.
Ja, vor allen Dingen nach 3 Tagen bist du ja auch so durch und ganz oft auf Konferenzen ist es ist so undankbar, dann irgendwie am Ende des 3. Tages noch ein Programmpunkt zu sein. Und hier war das aber auch geschuldet an dem Konzept, was halt clever ist, da so eine Award-Zeremonie ans Ende zu setzen. Und es war einfach der Höhepunkt. Ne? Alle waren da, waren irgendwie 3 Tage hier, haben mit Leuten gequatscht.
Du das immer sagst, das habe ich auch. Ich habe da mit dem zusammengesessen, auch mit dem Gerät, der auch sehr, sehr seasoned Open Source Contributor ist in Noster Space. Das ist schon alleine, dass der Raum komplett voll war. Gefühlt ist niemand gegangen. Am letzten Tag von der 3-tagigen Konferenz, nachmittags 4, 5 Uhr, da sind ein Teil der Leute sind schon im Flugzeug, ein Teil der Leute sind im Hotelzimmer und chillen und dann die anderen hängen halt vielleicht noch auf dem Gang rum und trinken noch irgendwie Bier, was umsonst ist oder so. Und so gefühlt, keine Ahnung, auch schon bei einigen BTC++ waren halt gefühlt vielleicht so 20% der Teilnehmer da. Und da waren halt echt über 90% der Teilnehmer im Raum und haben richtig Stimmung gemacht. Das war wirklich Wahnsinn.
Das war, also das will man nicht verpasst haben. Ja, wie gesagt, also es gab keinen Livestream. Es gab ja auch Strom und Internet ist nicht ganz so stabil. Strom ist manchmal weg gewesen. Auch kurz vor deinem Vortrag ging nochmal alles aus. Da ist die Hauptsicherung irgendwie raus, wo ich auch schon dachte, kann er den Vortrag auch ohne Slides?
Sie haben mich gefragt, kannst du den Vortrag ohne Slides? Und ich habe gesagt, theoretisch ja, aber dann ist es wesentlich weniger spannend und ich meine, zum Glück ging es dann auch, weil sonst wäre das Batman-Robin-Meme niemals abgehoben, glaube ich.
Das ist wohl wahr. Und es lohnt sich halt wirklich, denke ich, einige Sachen nochmal nachzugucken, weil es, also wie ich es wahrgenommen habe, gab es halt mehrere Schwerpunkte. Das eine ist so diese Tando und Mobile Money und die verschiedenen Varianten davon in anderen Ländern. Open Source war ein ganz großes Thema. Dann gab es so eine Strecke zu KI, wie das irgendwie eingesetzt wird. Und dann, was ich eben auch super interessant fand, gab es ganz viele Panels und Vorträge, die ich beschreiben würde, einfach als die afrikanische Perspektive, wo so gesagt wird, was braucht man denn, um Design hier in Afrika zu machen? Oder eben diese, wo über weibliche Entwickler in Afrika gesprochen wurde. Oder wie man, ich habe die nicht mehr.
Meetups, also dass hier auch sehr, sehr viele BitDevs sind in ganz Afrika, also was auch sogar explizit forciert wird von BTrust als einen Recruiting-Kanal, um Leute halt erstmal reinzubekommen, die vielleicht Interesse haben an Open-Source-Entwicklung. Da war auch ein Panel zum Beispiel und das war generell eins der sehr spannenden Learnings, dass diese Meetup-Reihe halt quasi auch sehr viel Anklang findet und sehr breit verbreitet ist. Ja,
vielleicht kannst du noch mal, denn ich habe es nicht geschafft, mit ihnen zu reden. Du meintest aber, du hast dich mit BTrust lange unterhalten und es war sehr aufschlussreich. Vielleicht kannst du da noch mal was dazu sagen. Ich weiß nur, dass es soll sich speziell um Open-Source-Bitcoin-Projekte und Leute kümmern im Bereich Subsahara-Afrika, wurde irgendwie initial gefundet von Jack Dorsey und Jay-Z mit 500 Bitcoin, das steht auf der Webseite und die organisieren halt zum Beispiel verschiedene Dev-Meetups in verschiedenen afrikanischen Städten, also mindestens 5, 6 Länder, würde ich jetzt so sagen. Und die waren halt auch ein Hauptsponsor davon und wahrscheinlich waren die auch so ein Schlüsselpartner, um zu sagen, wir schaffen es, die Leute aus all diesen Ländern, auch wenn die sehr weit anreisen müssen, irgendwie zusammenzubringen, die zu adressieren und anzusprechen und zu sagen, das ist die Konferenz, geht da mal hin. was ja ein Schlüsselfaktor war für unsere Begeisterung, die wir jetzt haben. Aber vielleicht kannst du noch mal was, warum hast du gesagt, es war so ein wertvolles Gespräch, mit denen zu reden? Was hast du
gemacht? Also ich habe sowohl mit den BeTrust-Leuten gesprochen, als auch mit den DadaDevs-Leuten. Ich fasse das jetzt in eins zusammen, auch wenn das natürlich unterschiedliche Perspektiven sind. DadaDevs richtet sich halt speziell an Frauen, aber die haben schon relativ ähnliche Mechanismen benutzt. Und ich kannte diese Sachen und ich glaube, so in dem, was halt am Ende bei rauskommt für die Leute, die daran teilnehmen, ist das auch nichts Neues jetzt im Sinne von, sondern das sind halt Leute, die dann fulltime gefundet sind für Open Source Arbeit und da hat BeTrust schon einige Leute, ich glaube über 30, DadaDevs hat irgendwie so 10, glaube ich, die sie jetzt fanden für Open Source Arbeit und das ist auch ziemlich breit über verschiedene Projekte im Bitcoin Open Source Space, aber was halt für mich interessant war, ist so, wie sie halt diese Pipeline füllen, wie sie Leute dazu bekommen, das zu machen. Ich persönlich kenne halt das schon so von den BitDev Socratic Seminar, dass Leute auf mich zukommen, mich fragen, wie das so ist, fulltime an Open Source zu arbeiten und wie man so reinkommen könnte. Habe ich auch schon gesagt, das war ja auch meine Präsentation, so ein bisschen im Thema. Und das hat mich aber trotzdem verwundert, dass sie halt eben das auch als so einen starken Recruiting-Kanal schon lange identifiziert haben und halt eben wirklich selber das forcieren, dass halt in allen großen Städten in Afrika eigentlich ein Socratic Seminar stattfinden sollte, BitDev Meetups, auch wenn sie vielleicht nicht direkt so ein Socratic Seminar in dem Layout, wie wir das kennen, ist, sondern halt BitDevs Meetups. Also das haben die genauso verstanden. Das wusste ich aber immer nicht, dass es schon so verbreitet ist. Das war das ein Learning. Dann, worauf die sehr stark setzen, was ich auch von der Website schon wusste, aber was man wahrscheinlich sagen sollte, ist, die machen halt so Workshops und haben halt dann quasi so, wenn die Leute erstmal interessiert sind und sich mit denen in Verbindung gesetzt haben, dann gibt's halt so verschiedene Workshops und verschiedene Journeys, die man machen kann. Also es geht dann erstmal, also gibt es so Mastering Bitcoin, nennt sich das, da lernt man halt das ganze Basisprotokoll so innerhalb von 8 Wochen und das kann man sowohl mit in Person Events machen, aber auch remote und da gibt es da verschiedene andere Tracks noch, die man halt durchgehen kann. Das ist so ein bisschen auch wie zum Beispiel Chaincode Boss Program, was man jetzt vielleicht außerhalb von Afrika auch kennt. Dann was halt noch, was mich wirklich sehr verwundert hat, was einfach was ist, was ich so nicht kenne, ist, dass die halt auf generelle Entwicklerkonferenzen gehen, auf ganz normale technische Konferenzen, die eigentlich nichts mit Bitcoin zu tun haben und die machen da quasi dann Bitcoin-Stand. Also ich weiß gar nicht jetzt, was so eine große Entwicklerkonferenz in Europa ist, aber sagen wir, da würde dann irgendwie Bring einen Stand machen. So geht halt hier auf dem, Rust-Afrika-Konferenz oder was, weiß nicht, ob es die gibt, aber da geht es zum Beispiel, BeTrust würde da hingehen und einen Stand machen und sagen, hey, wollt ihr nicht an Open Source Bitcoin Sachen arbeiten? Und das ist was glaube ich in Europa mit, also da wird man nicht so viel Interesse bekommen, glaube ich, für so einen Stand. Und das kennt man vom Chaos Communication und Congress, dass da viele Leute ziemlich skeptisch sind gegenüber Bitcoin. Deswegen ist das, glaube ich, was bei uns nicht wirklich wo niemand wirklich auf die Idee kommen würde, glaube ich, das zu machen. Aber es scheint hier sehr gut zu funktionieren. Und das zeigt halt so eine generell größere Offenheit zum Thema Bitcoin in der breiteren Entwickler-Community.
Ist spannend, das passt so ein bisschen in, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, so Brücken bauen ist hier ein großes Thema. Also ich meine, das Tando, wo ja auch die Sabina, die Co-Gründerin, ist ja auch eine Alumni von dem Bitcoin-Dada-Projekt. Ne? Es fügt sich so alles ineinander und die bauen so eine technische Brücke, um in MPs hereinzukommen. Und aber das klingt ja auch so, als eben in andere Bereiche reinzugehen und zu sagen, komm, wir können uns ja eigentlich connecten, lass uns hier eine Brücke bauen. Und ich finde, es einen sehr inspirierenden Ansatz, das auch zu machen. Und bin großer Freund davon zu sagen, naja, der Bitcoin-Space müsste noch mehr Koalitionen schmieden und gucken, wo sind Leute, die im Prinzip auch ähnliche Ziele haben, aber vielleicht noch gar nicht so wissen, dass man so Kernwerte teilt oder so.
Ja, also nur weil du das auch nochmal sagst, das hat mich jetzt auch nochmal an eine Sache, die ich so mit dem Gespräch mit den Tando-Leuten auch mitbekomme, was ich auch sehr, sehr cool fand, ist, dass als die halt gestartet haben mit Tando, da haben die M-Pesa-Leute das natürlich gesehen, dass da was passiert und waren auch am Anfang sehr, sehr skeptisch und haben gesagt, hier, das ist ja was mit Bitcoin, das ist schwierig, wissen wir nicht, ob wir das unterstützen wollen, was ist, wenn wir dann irgendwie deswegen Probleme bekommen. Und die Tando haben nur Leute dann gesagt, naja, ihr habt halt die Wahl, wenn die Leute, normalerweise kommen halt Touristen hierher, die geben hier Geld aus, die geben aber Geld nicht mit dem Peso aus, weil ein westlicher Tourist, der herkommt, der hat halt eventuell Bitcoin, aber er hat kein Peso installiert, definitiv. Und die benutzen halt dann normalerweise die Kreditkarte notfalls, weil es halt das ist, was sie haben und weil das funktioniert. Und da hat dann M-Pesa natürlich kein Geschäft von. Die haben keine Gebühren davon, wenn die Leute Kreditkarte benutzen. Aber wenn die Touristen Bitcoin benutzen über Tando und damit in M-Pesa reinzahlen, dann bekommt M-Pesa die Fees natürlich. Und dann haben die M-Pesa-Leute gesagt, okay, ist doch eine gute Idee. Mach mal bitte weiter.
Ja, also Tando bringt Business zu M-Pesa und das ist der Anreiz dann zu sagen, okay, lass uns da zusammenarbeiten. Ich habe auch mit den beiden noch ein paar Aufnahmen gemacht. Also ich habe sehr viel Aufnahmen gemacht. Es wird bestimmt noch mehr Material geben in nächster Zeit im Honigdachs, denn ich bin auch noch unterwegs die nächsten 3-4 Tage. Du bist nicht mehr so lang hier im Land. Den Honigdachs haben wir leider nicht gesehen. Wir haben eine Safari zusammen gemacht, denn direkt an Nairobi ist ja ein Nationalpark dran auch. Da haben wir allerlei schöne Tiere gesehen, um mal ein bisschen rauszukommen aus diesem doch sehr konferenzmäßigen Konferenzhotel mit Baustelle und allem mit so einer, also sie haben einen Geländer im 11. Stock, wo dran steht, also das geht, ist außen so ein Übergang mit balkonähnlichem Erscheinungsbild und an dem Geländer steht dran, bitte nicht ranlehnen. Das fand ich auch sehr symbolhaft. Und du hast ja, wir nehmen ja in deinem Zimmer auf, du bist in diesem Hotel hier, du hast ein riesiges Zimmer und eine riesige Dusche. Und
aber ich würde es mir halt eher wünschen, dass es etwas kleiner wäre, aber dafür ein bisschen netter gestaltet. So, es ist definitiv riesig, aber das ist auch der allergrößte positive Teil davon. Also es ist ein bisschen karg ansonsten.
Okay, aber ich meine, es gehört zur Erfahrung dazu und es ist halt so, man fährt hier hin, um sich anzugucken, wie ist denn der Status quo? Und ich finde, da hat man einen sehr guten Eindruck bekommen. Und wir biegen so ein bisschen auf die Zielgerade ein, ihr merkt das schon. Was ich noch mitnehmen wollte, oder was ich mitgenommen habe, ich fand es super spannend, dass halt wirklich so viele Talks oder so groß das Thema auch auf dem Thema Mensch war und nicht so auf, wie funktioniert die Technik was müssen wir am Protokoll verändern oder was bauen wir Elegantes damit oder über Regulation oder über irgendwelche Streitigkeiten, so die man innerhalb der Community austrägt, sondern es ging ganz viel darum. Ein Talk war auch, wir müssen mehr auf diese menschliche Infrastruktur achten. Wir müssen irgendwie, wie schaffen wir es in Afrika, mehr Lightning-Entwickler auszubilden? Ich glaube, die These war zu sagen, es gibt noch nicht mal in jedem afrikanischen Land einen. So, und stell dir vor, dein Lightning-Entwickler oder der die Software betreibt, die du benutzt, der verschwindet, der stirbt, ist irgendwie weg. Wie lange wird die noch funktionieren ohne diese Entwickler? Und das fand ich wirklich auch sehr inspirierend, darüber nachzudenken und zu sehen, wie viel Wert hier da drauf gelegt wird, dass es halt Menschen sind, die Bitcoin betreiben. Ne? Du musst Wege finden, wie du die Frauen in den Space kriegst. Das haben sie hier sehr gut gelöst mit diesem Projekt. Das ist wirklich beeindruckend. Du musst aber auch herausfinden, wie schaffst du es generell, Leute für das Thema zu begeistern, auch eben in Open Source Entwicklung reinzugehen. Und ich glaube, du hattest auch das auch in deinem Vortrag gesagt, dass man nicht vergessen soll, dass selbst wenn man so eine Ablehnung kommt, dass da Menschen dahinter sind.
Das war eher in dem Panel. Ich hatte noch ein Panel wo es um generell Open Source Journey ging, aber letztendlich waren die beiden Panel-Teilnehmer, die wir waren fokussiert auf Bitcoin Core, deswegen ging es viel um Bitcoin Core. Ich glaube, es war dann die Frage letztlich zum Ende, was denn so negative Seiten sind oder was man so als Advice geben würde oder so. Ich glaube, und ich habe so ein bisschen darauf abgezielt, dass in geschriebener Kommunikation halt oft, vor allem wenn man ein bisschen unsicher ist, Sachen viel härter rübergekommen, als sie gemeint sind. Einfach weil man das Gegenüber nicht sieht, weil man nicht sieht, was für einen Gesichtsausdruck die Person in dem Moment hat, wenn sie es rüberbringt. Das ist was, wo man sich halt auch ein bisschen dran gewöhnen muss, wo ich mich selber auch dran gewöhnen musste. Und das ja, ist was, was auch extrem hilft, dann Leute mal persönlich zu treffen. Und deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass ich hier ein paar Leute, die ich vorher noch nicht kannte, die halt neu in Bitcoin Core sind, die, dass ich die halt auch persönlich kennengelernt habe, auf jeden Fall.
Es passt auf jeden Fall super in dieses Event rein hier, weil, wie gesagt, ich hatte das Gefühl, es geht sehr viel um auch die menschliche Seite an Bitcoin, was jetzt vielleicht nicht so für eine Entwicklerkonferenz typisch ist, was aber tatsächlich am Ende sind es ja Menschen, die Bitcoin betreiben, die Software schreiben. Und ach, was habe ich noch Tolles gesehen? Diese Open-Source-Mining-Idee, die Bilder gezeigt haben, wie sie Sous-Vide-Steak garen mit ihrem Mining-Rig und so. Es gab, also wirklich, die Empfehlung ist, guckt euch Talks an von dieser Veranstaltung. Es sind andere Geschichten, es sind andere Präsentationsformen, es ist oftmals sehr unterhaltsam oder wirklich spannende Perspektiven. Ihr werdet jetzt auch verstehen, warum so oft das Wort Batman fällt und wundert euch nicht.
Ich, ein guter Primer, ja.
Ja, das wird dann immer sagen, wenn man es so hört, denkt man so, von der schlechte Mann, irgendwie der böse Mann, von wem ist da die Rede? Aber es geht tatsächlich um den Superhelden. Also genau, und dann die andere, gibt es auch zwei, eine gute und eine schlechte Nachricht für alle, die jetzt nicht hier waren. Die gute ist, es wurde verkündet, es findet noch eine BTC++ in Nairobi statt. Und zwar im...
Nächstes Jahr im Oktober.
Im Oktober ist es geplant, 2027. Die schlechte ist, es wird auf jeden Fall nicht so wie die hier werden. Denn wenn sich das rumspricht, wie toll diese Konferenz war, ich meine, es klingt jetzt ein bisschen hart, aber sie war auch so toll, weil ihr alle nicht da wart. Es ist nicht böse gemeint, aber so hier zu sein und selber so der Exot oder der Neuling zu sein und so reinzugehen und zu sagen, alle anderen, ich kenne niemanden, ich höre mir alle Geschichten an. Man verfällt ja sonst in so ein Tribalism, ne? Du hängst nur mit den Leuten ab, die du eh schon kennst, weil es einfach ist.
Man sagt überhaupt erstmal so Hallo und wie, was macht die Familie, wie geht's so? Und dann ist man schon mit anderthalb Tagen Konferenz schon fast bedient, ja, bei vielen großen Entwicklerkonferenzen. Das ist einfach so. Da hat man noch irgendwie ein gemeinsames Projekt oder so, wo man sich dann noch irgendwie synchronisieren möchte oder so. Und genau, das ist halt hier dann ganz anders gewesen.
Es hat sich ein bisschen angefühlt wie, als geht man auf die erste Bitcoin-Konferenz seines Lebens. So, du kennst niemanden, du weißt so ein bisschen, was passiert, ein paar Leute kennst du, aber es war also sozial anstrengender, weil man immer wieder neue Leute und aus unterschiedlichen Kulturen und deswegen bin ich auch wirklich platt, auch noch Interviews geführt zwischendurch, aber ich bin trotzdem, wie gesagt, gleichzeitig platt und voller Energie. Es ist so eine ganz wilde Mischung. Deswegen freue ich mich und Hunger habe ich. Hunger habe ich. Lass uns bald losmachen zu der Aftershow-Party, von der ich wirklich
was? Sehr viel erwarten kann.
Ja, und vielleicht kann man auch sagen, speziell DJ Ruzol, wir haben ein paar Knaller entdeckt, die werden wir dir mitbringen. Es ist, auch da tut sich in Afrika einiges, wovon wir nicht mitbekommen. Viel für ja. uns.
She got her own keys, ist auf jeden Fall.
Ja, where's my data at? Where's my data at? Vielleicht gehe ich damit raus jetzt hier. Ich glaube, also hast du noch was zu ergänzen? Ich glaube, wir haben es ganz gut einmal umrissen.
Ja, also nochmal wegen dem, also auch menschlichen, was du gesagt hast, ja, es ist halt wirklich einfach, die Leute waren hier viel offener, auch Emotionen zu zeigen, wenn Leute, die sie mochten, wenn Projekte es gab, die sie unterstützen wollten. Und ja, es ist viel zugewandter so. Ich meine, das gibt auch einen Grund, glaube ich, warum die Bitcoin Open Source Recruiting Efforts nicht so offen sind, weil einfach auch da schon viel Zurückweisung stattgefunden hat. Aber ja, hier ist es halt einfach anders und das ist sehr schön zu sehen und ja, wie offen die Leute auf einen zugehen und einem sagen, dass sie was spannend fanden oder ihre Fragen stellen. Ja, es war einfach super.
Also man kann sagen, wer nicht hier war, hat auf jeden Fall was verpasst. Ich meine, man kann sich's nicht immer aussuchen. Es war auch für uns gar nicht so leicht, das in den Terminplan reinzubringen. Aber wenn ihr die Gelegenheit habt, nochmal herzukommen, wir haben ja nur, ich habe das Gefühl, wir haben nur einen Bruchteil von dem letztlich jetzt angerissen, was tatsächlich hier passiert und ich werde noch ein bisschen Material sammeln, aber vielleicht haltet euch den Oktober nächsten Jahres, markiert euch das im Kalender, es könnte eine Reise wert sein, das würde ich vielleicht so als Fazit.
Ja, Tapron gibt's ja jetzt nicht mehr, die machen jetzt die letzte Konferenz dieses Jahr, also kann man dann stattdessen im Oktober nächstes Jahr nach Nairobi kommen vielleicht.
It's a deal. Okay, wir gehen jetzt zu dieser Aftershow-Party, wo was eine Wundertüte werden könnte, ne?
Ich glaube, es wird einfach...
Sie soll ja offiziell um 11 enden. Ich bin mir nicht sicher, ob das passiert. Okay, na gut, dann war's das. Vielen Dank, Fabian. Es waren spannende 3 Tage hier zusammen mit dir. Vielen Dank für deine Einblicke. Und dann hören wir uns alle bald wieder. Bis dann. Ciao. She runs her own new providing liquidity, open the channel to me. Just a couple hundred thousand cents. Voltage helped her out with that. Business on BTC map. Probably got a feet up, cause she's always running meetups. Looking out for the daddies in the community. Yeah, she got her own keys. She got her own keys. She got her own keys. Yeah, she got her own keys. 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 Yo, where my Bitcoin data at? 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 She got her own keys. She got her own keys. She got in second and UB. Got her playlist on Wavelet. Profile on Zebedee. She's on Thunder Games. She knows Bitcoin is energy. And she ain't ever wasting that. Yeah, I know she likes to stack. Her sisters out. Yeah, she got a hop for that. A facilitator, Bitcoin educator. You know what Bitcoin got, and now's the time to celebrate. Yeah, she got her own keys. She got her own keys, man. Where my Bitcoin data's at? Where my Bitcoin data's at?